Deutschlandfunk, Kultur heute.
Es war Anfang Juli 1962. Da besuchten Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Präsident Charles de Gaulle eine Messe in der Kathedrale von Reims. Am 22. Januar 1963, da wurde dann endlich der Élysée-Vertrag unterzeichnet.
Vive l'amitié franco-allemand! Es lebe die deutsch-französische Freundschaft!
Über die Bedeutung dieses Vertrages, das sprechen wir hier mit Bundestagspräsident AD Norbert Lammert gegen Ende von Kultur heute. Am Mikrofon ist Michael Köhler. Willkommen. Zuerst aber Kunst. Künstlerin und Kämpferin, so nennt sie die Berliner Zeitung. Die amerikanische Fotografin Nan Goldin erhält am 3. März den Käthe-Kollwitz-Preis. In der Berliner Akademie der Künste ist eine Auswahl ihres Werkes jetzt zu sehen. Bekannt wurde sie mit dem schonungslosen Porträt der sozialen Wirklichkeit von drogenabhängigen jungen Menschen. Ihre harten Bilder aus der queeren Subkultur waren, sie sind eine Zumutung. Sie geht aufs Ganze. Das Ringen um Leben, Gewalt und Schmerz sind handgreiflich in ihren Fotografien. Sie weiß, was sie zeigt. Bilder wie Filmstills, ungestellt, ungeschönt. Carsten Probst, unseren Kunstkritiker, habe ich gefragt. Nan Goldin hat ja lange auch in Berlin gelebt. Gibt es eigentlich Referenzen auf die Hauptstadt im fotografischen Werk?
Also nur, wenn ich die kleinen Plättchen mit den Bildtiteln an den Wänden studiert habe, wo sie dann eine Aufnahme aus der Hafenbar oder dem Nürnberger Eck in Berlin bezeichnet hat. Also man kann diese Menschen, wie Goldin sie zeigt, eigentlich überall treffen. Wobei eben, wie Sie sagten, jetzt die Beziehung zu Berlin, zu West-Berlin eigentlich schon eine Erwähnung wert ist. Ja, tatsächlich war die sehr ausgeprägt. Sie kam ja früher in den frühen 80er Jahren erstmals dorthin, knüpfte da auch sehr viele Freundschaften, unter anderem zur Band Die tödliche Doris. Und 1991 erhielt sie dann auch ein DAAD-Stipendium, lebte dann bis 95 in der Stadt, hat also diesen großen Umbruch der 90er Jahre auch direkt in der Stadt erlebt. Von dieser Zeitzeuginnenschaft, würde ich jetzt mal sagen, ist in diesen Bildern nicht wirklich was zu erkennen. Und sowas wäre eigentlich auch nicht ihre Art von Fotografie.
Auf dem Höhepunkt der AIDS-Krankheit in den 80er Jahren hat sie die Ballade von der sexuellen Abhängigkeit gemacht. Eine Serie lautete der Titel einer ausgreifenden Dia-Show. Damit wurde sie bekannt. Aber sie eine tabubrechende Sozialfotografin zu nennen, wird ihr nicht gerecht, oder?
Nee, ich finde, das wird ihr in der Tat, auch wenn es auf den ersten Blick sehr nahe zu liegen scheint, nicht ganz gerecht. Das ist ja auch wirklich keine dokumentarische Fotografie, auch keine Street-Photography in der US-amerikanischen Tradition. Also wir sehen hier die Bilder, die wir auch mit ihr ikonisch lange in Verbindung gebracht haben oder in Verbindung bringen, wie Brian and Nan in the Bed aus der Ballade von der sexuellen Abhängigkeit zum Beispiel 1983. Ein rauchender Mann, also von halbschräg hinten mit nacktem Oberkörper, von hinten auf einem Bett, in dem dann eine bekleidete Frau liegt. Wahrscheinlich eben Nan Goldin selbst, laut Titel. Ja, die Frau wirft ihm so einen halb angstvollen, halb hasserfüllten Blick zu. Das Ganze in einem überbelichteten Orangeton gehalten, der öfter vorkommt in Goldins Werk. Und viele Aufnahmen hat sie bei Nacht mit Blitz gemacht, in Bars, in Clubs, in Privatwohnungen. Egal welches Motiv sie sehen, alle diese Menschen in ihren Posen und Verkleidungen eint, dass sie Beziehungen aufnehmen zum Betrachter, zur Betrachterin oder untereinander. Alle hängen in einem großen Beziehungsnetzwerk der Angewiesenheit zusammen und inszenieren sich für die Kontaktaufnahme. Das ist sozusagen weniger dokumentarisch, sondern es ist eine Beziehungsfotografie. Und in dieser ganzen farbenprächtigen Art der Inszenierung steht Nan Goldin damit eigentlich in einer sehr langen Tradition der Malerei. Deshalb glaube ich auch, dass es eigentlich eine sehr distanzierte Fotografie ist, eine, die Distanz sehr stark herausfordert und erfordert und keine dieser schamlosen Tabubrüche oder Enthüllungen.
Sie würden nicht sagen, dass das gelegentlich auch ein bisschen zu schön ist, also wie Modefotografie so im Heroin-Schick?
Doch, das liegt nahe, das zu sehen. Also ich würde auch immer sagen, der erste Blick trügt ein wenig. Man muss sich ein wenig mit diesen Fotografien aufhalten, um gewissermaßen auch hinter die Fassade dieser Fotografien zu schauen. Und wenn Sie das anwenden, was ich eben sagte, also diese Beziehungen zu entschlüsseln, die hinter diesen Fotografien stecken, dann sehen Sie, dass sich das durch viele Motive, die wir beispielsweise in der Fotografie von Wolfgang Tillmanns dann später sehen, einfach immer weiter durchzieht. Sie zeigt nicht nur die Menschen, sondern sie zeigt das Geflecht an ja, Strukturen und Beziehungen, dass diese Menschen selbst aufbauen. Eine Welt, die nur von diesen Menschen gemacht wird und nicht etwa irgendwie eine objektive Realität. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Zum Schluss, in den letzten Jahren ist sie bekannt geworden wegen ihres Engagements gegen die industriellen Familie Sackler in den USA. Das sind namhafte, potente Spender auch des Metropolitan Museums. Die vertreiben ein Schmerzmittel, ein abhängig machendes Schmerzmittel, unter dem Nan Goldin selber gelitten hat. Sie ist dafür eingetreten, das zu beenden. Das hat dann auch dazu geführt, dass die Zusammenarbeit beendet worden ist. Findet man die Aktivistin in den Fotos auch wieder?
Also hier spielt das eigentlich nur am Rand eine Rolle. Aber eigentlich liegt ja im Grunde das Politische auch in der Natur ihrer Arbeit, also das Politische in diesem Anti-Sackler-Engagement. Sie war erstens selbst betroffen davon und zweitens geht es darum, dass natürlich diese ganze Abhängigkeit von diesem Schmerzmittel die Drogenszene in New York beispielsweise zutiefst betrifft. Also eigentlich fließt da ihre Arbeit direkt in das politische und gesellschaftliche Engagement hinein, auch wenn es jetzt keine direkten, ja, Statements im Rahmen dieser Ausstellung dazu gibt.
Sagt Carsten Probst über die Nan Goldin-Ausstellung in Berlin. Popo und Pipi, die finden in diesem Drama von Georg Büchner zusammen. Der melancholisch-träumerische, der herrschaftsunfähige Prinz Leons vom Königreich Popo und die Prinzessin Lena vom Königreich Pipi. Aber sie wollen das eigentlich alles gar nicht. Keine Ehe, kein Königreich. Komödiantische Kritik an der Kleinstaaterei, die zeigt Georg Büchners Drama Leons und Lena. Aber auch sowas wie existenzielle Verlorenheit. Eine jungdeutsche Utopie, die gibt's dann aber doch. Ein Vormärz-Schlaraffenland. Per Dekret werden individuelle Freuden angeordnet. Wir legen uns in den Schatten, bitten Gott um Makaroni, Melonen und Feigen, um musikalische Kehlen, klassische Leiber und eine kommode Religion. Das kann man als Lebenszirkus inszenieren, wie es Jürgen Flimm Anfang der 80er Jahre tat, oder wie Ulrich Rasche jetzt als düstere Dystopie am Deutschen Theater in Berlin. Barbara Behrendt.
Was sind unsere Wahlgesetze? Nichts als Verletzungen der Bürger und Menschenrechte.
Ein Chor aus schwarz vermummten Gestalten schreitet raubtierartig über die Drehbühne und skandiert eine politische Protestschrift, die zunächst klingt, als wollten die Menschen gleich das Reichstagsgebäude stürmen. Geradezu unheimlich, wie gegenwärtig die Sätze aus Georg Büchners Flugschrift »Der hessische Landbote« aus dem Jahr 1834 noch immer wirken. Büchner schrieb natürlich nicht gegen demokratische Verhältnisse an, sondern rief zur Revolution gegen die Tyrannei der Fürstentümer auf. Auf der Bühne wird das bald deutlich.
Frieden in Hessen, Krieg in Palästen.
Zu dröhnenden Beats, die vier MusikerInnen live auf der Bühne einspielen, marschieren die SchauspielerInnen im Kreis und formieren sich immer wieder neu. Kein Laufband, keine Walze, keine Drehscheibe dominiert diesmal Ulrich Rasches Inszenierung, sondern ein gigantisches Gitter aus Neonröhren hängt wie ein Damoklesschwert über dem Ensemble. Mal leuchtet es blutig rot, dann gleißend weiß. Mal senkt es sich wie eine Gefängniswand bis zu den Köpfen der SchauspielerInnen. Mal leuchten nur einzelne Stäbe wie ein ferner Horizont. Die heiße Wut aus Büchners Landbote wandelt sich im Laufe des Abends zu kalter Hoffnungslosigkeit, zu abgründiger Leere, wie sie auch in Leons und Lena steckt. Das macht durchaus Sinn, folgt man Büchners Lebenslauf. Schließlich hat er das vermeintliche Lustspiel, mit dem er das Genre der Komödie böse verspottet, erst später im Straßburger Exil geschrieben. Den Glauben an die Revolution hatte er da längst verloren. Die Lustspielmaske reißt Rasche dem Stück radikal herunter. Die Müßiggänger Prinz Leons und Prinzessin Lena, die sich versehentlich ineinander verlieben, obwohl sie gegen ihre arrangierte Ehe doch rebellieren wollen, versinken hier in Depressionen.
Ist es denn wahr, dass wir uns selbst erlösen müssen mit unserem Schmerz?
Die SchauspielerInnen gehen und sprechen rhythmisch, mit Tränen erstickter, zitternder Stimme zerdehnen sie den Text. Alles an diesem Abend trieft vor Pathos, setzt, wie immer bei Rasche, auf Lautstärke, auf Überwältigung. Der Mensch ist nichts als ein Rädchen im Getriebe, nichts als ein Automat, der funktioniert. So steht es auch bei Büchner. Die Liebe vermag in Rasches abgründiger Abrechnung niemanden mehr zu retten. Für seine düstere Depressions-Suada zitiert er aus Büchners Briefen.
Ein dumpfes Brüten hat sich meiner bemeistert, indem mir kaum ein Gedanke noch hell wird.
Ulrich Rasche bohrt sich immer tief in die Ausweglosigkeit des menschlichen Daseins. Schon Büchners Woyzeck hatte er auf ein sich gnadenlos drehendes Schicksalsrad gebunden. In Schieflage kämpften die Figuren ums Überleben. Diesmal führt er, etwas weniger bildgewaltig, den Zerfall des politisch widerständigen Menschen vor. Der Revolutionsschrei vom Beginn löst sich auf in eine Gesellschaft der Sinnlosigkeit, der Langeweile und des Narzissmus ohne Hoffnung auf Erlösung. Diese tiefschwarze Weltsicht sei dem Regisseur gestattet. Von Leonce und Lena bleiben jedoch nur zusammenhanglose Versatzstücke übrig, die wie menschliche Fremdkörper in der mechanischen Inszenierung stehen. Ohne klare Figuren, ohne Geschichte und Zusammenhang tritt der Abend trotz kreiselnder Drehbühne auf der Stelle, steht rastlos still. Bei aller bemühter Überwältigungsästhetik eine sehr zähe, erschöpfende und angestrengte Apokalypse.
Sagt und meint Barbara Behrendt. Ein Winterschlaf der Menschheit ist das folgende Theaterstück. Autor Finnegan Kruckemeier wuchs in Irland auf, lebt aber in Australien. Er ist Verfasser von über 60 Dramen und zählt zu den erfolgreichsten Autoren fürs Theater. Vor knapp 2 Jahren ist Hibernation entstanden, was so viel wie Ruhezustand oder Minimalaktivität bedeutet oder einfach nur Winterschlaf der Tiere. Das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg führt das jetzt unter dem Titel Der lange Schlaf, erstmals in deutscher Sprache auf, inszeniert von Philipp Stölzel. Und Michael Lages hat die Premiere besucht.
In der mittlerweile sehr langen Reihe neuerer Theaterstücke, die dem Publikum den klimakrisenbedingt unausweichlichen Weltuntergang um die Ohren minnetekeln, fällt Der lange Schlaf schon deshalb aus dem Rahmen, weil Autor Finnegan Kruckemeier darin eine Art Lösung des drängenden Problems durchspielt. Dank einer neuen chemischen Formel nämlich gelingt es hier, die Menschheit insgesamt für exakt 1 Jahr schlafen zu lassen.
Es ist ein Winterschlaf.
Für Menschen?
Ja, es ist ein Wirkstoff, der dich im Grunde abschaltet. Er fährt deinen Stoffwechsel herunter und er bremst deine körperlichen Bedürfnisse.
Hört sich ein bisschen irre an.
Ich finde das schön.
Winterschlaf sieht ja auch die Natur schon vor für einige Tierarten. Wie also, wenn der Mensch auf diese Weise der von ihm geschundenen Natur 1 Jahr Zeit geben könnte für die Erneuerung der Ressourcen?
Falls dein Plan durchgeht, dann ist das eine Diktatur.
Nein, das ist keine Diktatur.
Doch, im wahrsten Sinne des Wortes. Alle werden eingeschläfert.
Ja, damit sie wieder aufwachen können und wiederholt viele Male aufwachen, damit alle gerettet werden. Wir wissen doch, was passiert, wenn wir nichts tun.
Dieses Dilemma gehört zu Kruckemeiers Idee. Aber lange nicht mehr im Theater ist ein durchaus starker, herausfordernder Gedanke derart krachend gescheitert an den Unausgegorenheiten der Umsetzung für die Bühne. Und es liegt ausnahmsweise mal überhaupt nicht an der Inszenierung, die für das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg der in Oper und Film sowie verschiedensten Medien erfahrene Philipp Stölzel besorgt hat, sondern vor allem an der haltlosen Erzählung. Schon der erste Möglichkeits- und Faktencheck geht daneben. Denn was sich da eine Referentin im Weltraumministerium der australischen Regierung ausgedacht hat, den langen Jahresschlaf der Menschheit also zum Zweck der Erholung für Mutter Natur, müsste ja, damit die Idee funktioniert und nicht nur neues Ungleichgewicht im Weltgefüge verursacht, tatsächlich überall weltweit umgesetzt werden. Selbst Kruckemeiers australische Regierung aber räumt bis kurz vor Schlafbeginn ein, dass sich bei den Vereinten Nationen immerhin noch 7 Länder dem Vorschlag widersetzen. Und so unordentlich geht's weiter. Wie bitteschön würde denn das physiologisch unschädliche Schlafgas 54E über die Menschheit verteilt? Gesprüht aus Flugzeugen? Kein Wort darüber, aber die Szenen im ersten Teil in Vorbereitung auf den Weltrettungsschlaf behaupten immerhin, dass das System, welches auch immer, funktioniert haben müsste, zum Beispiel in Nigerias Hauptstadt Lagos, einem völlig unorganisierten Soziotop, im wenig besser strukturierten Bogota in Kolumbien und sogar in Dushanbe, der Hauptstadt von Tadschikistan. An all diesen Orten nämlich und natürlich in Australien und im US-amerikanischen Fernsehen sprechen Menschen über das, was kommen soll. Nur sagt halt keiner wie. Krukemeyers Plot steht auf extrem wackeligen Füßchen. Und nach dem immerhin einigermaßen kompakten ersten Teil zerfällt die Story im zweiten in noch verquerere Strukturen. Zwei, nur zwei, haben überlebt, zum Beispiel in der australischen Stadt Adelaide, weil sie nach früheren Unfalloperationen künstliche Lungenflügel haben, auf die 54E nicht wirkt. Die beiden finden einander völlig zufällig, hurra, verlieben sich und sind von nun an immer auf der Flucht als Abweichler. Aber auch die Story der australischen Ministerialreferentin nimmt schräge Wege. Sie wollte die Menschheit ja nicht nur ein Jahr lang schlafen lassen, sondern viel lieber ganz abschaffen.
Wir sollten einfach jetzt alle mal einfach nur verschwinden. Die Lüge, die ich der Welt erzählt habe, ist, dass der Schlaf uns retten wird. Aber die Wahrheit ist, es ist an der Zeit, dass wir uns in nichts entwickeln.
Spätestens hier ist längst nicht mehr klar, was Stück und Inszenierung eigentlich wollen. Vor Weltretterinnen wie der Schlafdiktatorin warnen? Mahnen zu bewussterem Umgang auch mit den Methoden des Widerstands? Über das Theater selbst ist bei einem derart halbgar strukturierten und geschriebenen Stück kaum zu reden. Keine Rolle bekommt wirklich tragendes Profil. Überall herrscht Oberfläche. Und auch Stölzels Inszenierung organisiert nur die schnell wechselnden Miniszenarien. Hier sind die nie zu Ende gedachten Spinnereien eines sehr schlechten Stücks zu bestaunen. Wieder mal, so scheint es, will ein Theater nur spektakulär mitsegeln, auf der Klimawelle und sonst gar nichts. Wie ärgerlich,
kritisiert Michael Lags. Am 22. Januar 1963, vor 60 Jahren, da wurde von Bundeskanzler Konrad Adenauer und vom französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle im Pariser Élysée-Palast der deutsch-französische Freundschaftsvertrag unterzeichnet. Er trat am 2. Juli 1963 in Kraft. Regelmäßige Konsultationen auf allen Politikfeldern folgten. In einer Präambel wurde die enge Bindung Deutschlands an die USA betont. De Gaulle indes wollte Äquidistanz zu USA und Russland. Der Vertrag sollte ein Gegengewicht zu den Atlantikern sein. Zum Abschluss seines Staatsbesuches in Frankreich, da besuchten der deutsche Bundeskanzler Adenauer und der französische Präsident de Gaulle eine Messe in der Kathedrale von Reims.
Es war ein sehr feierlicher Akt, als Präsident de Gaulle und ich in Paris diese Erklärung unterschrieben.
Heute, wo Deutschland und Frankreich, diese zwei großen Völker, vor der gleichen Bedrohung stehen, gilt es nur, sich zu vereinigen.
Vive l'amitié franco-allemand.
Es lebe die deutsch-französische Freundschaft.
Ja, so war das vor 60 Jahren mit Norbert Lammert, Bundestagspräsident AD und Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung, habe ich darüber gesprochen und ihn gefragt, wie wichtig war denn dem ersten deutschen Kanzler und beiden dieses Bündnis?
Aus historischer Perspektive betrachtet war das damals mindestens so sehr eine Zeitenwende wie die, die wir im Augenblick mit Blick auf eine ganz andere Entwicklung am Rande Europas durch den Angriff Russlands auf die Ukraine empfinden. Für diejenigen, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen sind und schon gar für diejenigen, die erst nach den 60er Jahren geboren und aufgewachsen sind, ist das heutige Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich vermeintlich eine Selbstverständlichkeit. Historisch war es jahrhundertelang durch wechselseitige Verachtung, Demütigungen, demonstrative Demütigungen und brutale Kriege gekennzeichnet. Dass es dann auch vergleichsweise so bald nach zwei Weltkriegen, der zweite lag zum Zeitpunkt der deutsch-französischen Verträge nicht einmal 20 Jahre zurück, zu dieser spektakulären Kehrtwendung gekommen ist und es im Übrigen ja nicht nur eine auch wiederum demonstrative Versöhnungsgeste gab, sondern einen Vertrag, in dem für die Zukunft aus einer Erbfeindschaft eine Erbfreundschaft werden sollte und im Großen und Ganzen auch geworden ist. Das gehört schon zu den großen Errungenschaften der Geschichte des 20. Jahrhunderts.
De Gaulle hatte im Herbst 1962 eine fünftägige Charmoffensive durch Deutschland absolviert. Er sprach perfektes Deutsch, ohne Manuskript, ohne Notizzettel an verschiedenen Orten in Bonn, Ludwigsburg. Adenauer wiederum kannte sich bei Montesquieu aus, als er in Frankreich zu Besuch war. Deutschland und Frankreich haben aber sicherheitspolitische Gemeinsamkeiten, Interessen. Wir müssen denken, Sie erinnern an die Zeit. Die Mauer war gebaut, die Russen stationierten Raketen auf Kuba. Montanunion wurde geschaffen. Das war nicht nur eine Liebesbeziehung, oder?
Nein, ganz im Gegenteil. Man tritt sicher keinem der Beteiligten zu nahe, wenn man sagt, dass das mindestens so sehr ein nüchternes Kalkül als eine nun spontan entflammte wechselseitige Liebesbeziehung war. Es waren die gemeinsamen traumatischen Erfahrungen der vorhergehenden Jahrzehnte. Und Sie haben zu Recht auf den EGKS-Vertrag angespielt, der ja auch schon eine deutsch-französische Initiative war, bei ganz genauer Betrachtung zunächst eine französische Initiative, die von Deutschland dann glücklicherweise aufgegriffen worden ist. Und diesem EGKS-Vertrag, der ja auch schon von seiner Bezeichnung eine eher spröde Veranstaltung war, lag diese nüchterne Einsicht zugrunde, dass man die Verfügungsmöglichkeiten über Kohle und Stahl mit dem darin oder damit indirekt verbundenen Rüstungspotenzial vergemeinschaften müsse, um für die Zukunft auszuschließen, dass diese beiden bedeutenden auch Wirtschaftsmächte mitten in Europa jemals wieder wechselseitig buchstäblich zu Kriege ziehen könnten.
Wir sprechen mit Ihnen nicht nur als ehemaliger Präsident des Bundestages und Präsident bzw. Vorsitzender der Adenauer Stiftung, sondern auch als Kulturkenner und Liebhaber. Wenn ich mir die Karikaturen der 50er Jahre angucke, die heute kaum noch bekannt sind, da wird General de Gaulle als ein ordenbehängter, ziemlich riesiger, ziemlich daherstolzierender, unerreichbarer Pfau gezeigt in den Karikaturen der 50er. Herrscht noch großes Misstrauen, ob denn dieser deutsche Michel und diese französische Marianne da ins Paradies finden. Diese Zweifel sind heute beseitigt.
Ja, wie ich überhaupt bemerkenswert finde, dass die deutsch-französische Beziehung seitdem, also seit ihrer Grundlegung durch Adenauer und de Gaulle, jeweils durch Tandems auf deutscher und französischer Seite vorangetrieben worden ist, die sich in ihrem jeweiligen Typus, in ihrer ganz besonderen Persönlichkeit eher wechselseitig kontrastierten als duplizierten.
Also Merkel also und
schon
Hollande,
Adenauer
die
und de Gaulle
nicht.
Waren ja zwei erkennbar unterschiedliche Persönlichkeiten, deren einzige auffällige Gemeinsamkeit vielleicht das fortgeschrittene Lebensalter war. Aber wenn man dann auch die späteren Konstellationen Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing, Helmut Kohl und François Mitterrand betrachtet, das waren sowohl in der politischen Grundorientierung wie von den Persönlichkeitstypen her sehr, sehr unterschiedliche Charaktere. Und dass es trotzdem vielleicht auch gerade deshalb jeweils so gut gegangen ist und jeweils zu gemeinsamen Initiativen, mindestens aber zu einer gemeinsamen Klammer in einer sich erweiternden Europäischen Union durch dieses deutsch-französische Tandem gekommen ist, das ist schon ein starker Beleg dafür, dass dieser Vertrag tatsächlich nicht Papier geblieben, sondern lebendige politische Wirklichkeit geworden ist.
Diese beiden Ereignisse von Adenauer in die Welt gesetzt, haben auch Sie persönlich etwas gelehrt, quasi?
So ist es. Also wenn man nicht nur ein Interesse, sondern ein Verständnis für historische Entwicklungen, Strukturen und Veränderungen hat, dann ist unter vielem, was sich zu unseren Lebzeiten tatsächlich verändert hat, sowohl die völlige Neuorientierung des deutsch-französischen Verhältnisses wie die völlige Neuausrichtung der Beziehungen zwischen Deutschland und Israel oder gehört in die Kategorie dessen, was am wenigsten wahrscheinlich war oder für beinahe ausgeschlossen gehalten wurde, vielleicht sogar gehalten werden musste. Ich für mich persönlich habe daraus die Schlussfolgerung gezogen, wenn das möglich war, trotz der jeweiligen Vorgeschichte zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen Deutschland und Israel, dann gibt es in der Politik eigentlich keine Probleme, die ganz offensichtlich prinzipiell unlösbar sind. sondern wir müssen uns dann schon auch im Lichte heutiger Herausforderungen immer wieder die Frage gefallen lassen, ob wir dieses oder jenes Problem nicht lösen wollen und uns etwas voreilig in die Ausrede verflüchten, es sei ja auch gar nicht lösbar.
Am Ende hängt es dann aber doch von Menschen ab, ne? Im Garten des Adenauerhauses steht eine Bronzeskulptur von de Gaulle und Adenauer.
Ja, also ich gehöre ja auch inzwischen nicht mehr zu den Nachwuchspolitikern. Und wenn ich aus meinen historischen Erfahrungen, insbesondere aber auch aus der eigenen Lebenserfahrung in 4 Jahrzehnten aktiver Politik, eine für mich jedenfalls starke Lebenserfahrung gewonnen habe, dann ist es genau diese. Am Ende hängt es von Personen ab. Ohne Institutionen, ohne Strukturen können auch Personen nicht handeln. Aber was aus den Möglichkeiten von Institutionen, von Verfassungsinstitutionen wie von wirtschafts- oder gesellschaftlichen Institutionen und Strukturen wird, das hängt am Ende immer von der Fantasie, der Kreativität, dem Einfühlungsvermögen, auch dem Durchsetzungsvermögen konkreter Persönlichkeiten ab.
Das sagt Norbert Lammert, Bundestagspräsident AD, Vorsitzender der Adenauer Stiftung über den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag. Was darf die Kunst? Diese Frage stellte sich letztes Jahr angesichts antisemitischer Bilder bei der Documenta 15. Der Rechtsphilosoph Christoph Möllers versucht, die Debatte zu versachlichen. Mehr in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Christoph Möllers, der an der Berliner Humboldt-Universität lehrt, hat im Auftrag der Kulturstaatsministerin Claudia Roth ein Gutachten erstellt, das eine Art Handreichung für den Umgang mit antisemitischer oder rassistischer Kunst ist und die Frage klärt, wie weit die grundgesetzlich festgeschriebene Kunstfreiheit gehen darf. Das Gutachten, das bislang noch in Roths Schublade liegt, könnte verhindern, dass in Zukunft so ein unglückliches Hin und Her, wie wir es bei der Documenta gesehen haben, verhindert wird. Christoph Möllers dazu gestern im Deutschlandfunk Kultur.
Es gibt immer eine sehr feine Linie zwischen einerseits nicht tun und dem Problem, dass man vielleicht zum Beispiel die Opfer von Diskriminierung in gewisser Weise damit ja auch uns alle allein lässt als staatliche Kunstagentur. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Problem, wenn man Zensur ausübt und sagen, unter einem bestimmten Verdacht einfach Sachen schließt. Eine Sache aus dem Museum rauszunehmen, eine Ausstellung zu schließen, etwas dem Publikum vorzuhalten, ist sicherlich immer nur der allerletzte Schritt und kann eigentlich auch nur dann gemacht werden, wenn entweder ein gewisser Konsens darüber herrscht, dass es hier ein Problem gibt oder wenn man sagt, es ist strafbar oder wenn man sagt, es ist wirklich so eine eindeutig antidemokratische Propaganda, die auch noch von der Ausstellung unterstützt wird und nicht einfach nur vielleicht mit kritischer Distanz dargestellt wird.
Christoph Möllers stellt aber auch fest, dass es seitens der Kunst ebenso eine Bereitschaft zur Versachlichung der Debatte geben muss.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass Kunst immer sehr viel davon redet, dass sie politisch relevant sein will oder politisch sein will, aber immer wenn es dann politischen Widerstand gibt oder Widerspruch, dann ist man einfach mal ganz beleidigt und redet sehr schnell von Zensur. Also die Kunst selber muss auch sehen, dass sie, wenn sie politisiert ist, sich in einen anderen Aggregatzustand begibt und da auch irgendwie auf anderen Widerstand stößt. Aber auf der anderen Seite muss die staatliche Kunstverwaltung auch eine gewisse Robustheit gegenüber einer Öffentlichkeit haben, die sich zu schnell erregt.
So der Rechtsphilosoph Christoph Möllers im Deutschlandfunk. Der iranische Regisseur Jafar Panahi könnte in den nächsten Tagen aus der Haft entlassen werden, wie sein Anwalt mitteilte. Der oberste Gerichtshof im Iran will bis Freitag darüber entscheiden. Panahi, einer der bekanntesten iranischen Filmemacher, sitzt seit Juli 2022 im Gefängnis, weil er sich über den Fall eines anderen inhaftierten Regisseurs informieren wollte. Auf internationalen Filmfestivals ist der 62-Jährige mehrfach ausgezeichnet worden. Die New Yorker Metropolitan Oper hat ein Konzert der besonderen Art angekündigt. Am 24. Februar, am Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine, wird an der Met Mozarts Requiem und die 5. Sinfonie von Ludwig van Beethoven gespielt. Außerdem werden ukrainische Sänger auftreten. Das Requiem soll den unschuldigen Opfern des Krieges gedenken und Beethovens 5. ist in Aussicht auf den kommenden Sieg, hieß es seitens der Met-Leitung.
Die Kulturmeldungen waren das mit Anja Reinhardt am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler hat sie durch diese Ausgabe geführt. Nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend. Ein Thema dort, die anhaltende Debatte um die Leopard 2-Lieferung. Ihnen ein schönes Wochenende.